Direkt aus Europa Nummer 486, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Literatur.
Heute kann literarisches Schreiben an vielen Orten im deutschsprachigen Raum erlernt werden. Das Deutsche Literaturinstitut feiert in diesem Herbst sogar schon das 25-jährige Jubiläum.
An das erste Seminar kann ich mich erinnern. Das war eine Prosawerkstatt, ich glaube ohne thematische Bindung. Und beim ersten Text ging es direkt sehr zur Sache. Nämlich die Frage, was ist Literatur und was will Literatur? Also es ging direkt um die großen Fragen, die einen beim Schreiben eigentlich immer beschäftigen.
Isabel Lehn, 1979 in Bonn geboren, studierte Rhetorik in Tübingen, bevor sie ans Leipziger Literaturinstitut wechselte. Heute ist die Autorin zweier Romane Dozentin am DLL. In der von ihr geleiteten Prosa-Werkstatt geht es um Texte, die Wut zum Gegenstand oder als Motiv des Schreibens haben. Manchmal fühlt sich Lehn in ihre eigene Studienzeit am Institut zurückversetzt.
Für mich das Wichtigste in diesen Seminaren war wahrscheinlich, eine eigene poetologische Haltung zu entwickeln. Und das ging auch nur mit einer großen Freiheit, dass es keine Vorgaben gab. Wie soll das denn klingen oder in welche Richtung soll das gehen? Also mir nochmal bewusster zu werden, was ich eigentlich will. Ich glaube, dass viele Studierende von Schreibschulen eine ganz ähnliche Entwicklung durchlaufen, nämlich dass sie eigentlich mit was Eigenem hier ankommen, dann einen großen Umweg nehmen, nämlich sich erstmal verunsichern lassen, indem sie ganz viel lesen, was andere vor ihnen geschrieben haben, was die anderen in der Seminargruppe schreiben. Und das ist alles irgendwie toll und man will alles mal ausprobieren und verliert vielleicht sogar so ein bisschen den Blick für das eigene, um später dann gestärkt oder bewusster, auch mit einem anderen theoretischen Handwerkszeug, zum eigenen wieder zurückzufinden. Also ich glaube, das ist so der klassische Entwicklungsweg.
Auf die Gründung des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig 1995 folgte 1999 die Einrichtung des Studiengangs Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. 2006 kam das Schweizer Literaturinstitut in Biel hinzu und seit 2009 bietet die Universität für angewandte Kunst in Wien den Studiengang Sprachkunst an. Zuletzt wurde zum Wintersemester 2017 an der Kunsthochschule für Medien in Köln der Studienschwerpunkt Literarisches Schreiben eingerichtet. Der Run auf die akademischen Literaturinstitute ist groß. Bis vor kurzem gab es in Leipzig bis zu 600 Bewerbungen pro Jahr. Jetzt sind es immer noch zwischen 350 und 400.
Und hast du dich einmal entschlossen, dann darfst du nicht mehr rückwärts gehen.
Das Ministerium für Kultur fasst nach der ausführlichen Darlegung der Maßnahmen auf den einzelnen Gebieten die Aufgaben und Ziele bis zum Jahr 1960 bei dem Aufbau einer demokratischen und nationalen Volkskultur in der Deutschen Demokratischen Republik in den folgenden 15 Punkten zusammen. Erstens, Entwicklung einer volksverbundenen, realistischen deutschen Literatur und Kunst von tief nationalem und humanistischen Ideengehalt. Eröffnung der neuen Filmhochschule, Schaffung eines Literaturinstituts für Schriftsteller und Literaturkritiker, weiterer Ausbau der bestehenden künstlerischen Lehranstalten.
Johannes R. Becher, erster DDR-Kulturminister und späterer Namenspatron des Literaturinstituts, der im Oktober 1954 das Programm für den Aufbau einer demokratischen und nationalen Volkskultur verkündete, gehörte zu den Kritikern der Leipziger Dichterschule und blieb der Eröffnung im September 1955 fern.
Ist es nicht sonderbar?
Fragte Gründungsdirektor Alfred Kurella, ein Intimfeind Bechers, in seiner Antrittsrede.
Wir nehmen es als völlig selbstverständlich hin, dass Maler und Bildhauer Kunsthochschulen und Akademien absolvieren, dass Komponisten das Konservatorium besuchen und Architekten lange Jahre an Bauhochschulen studieren. Bei all diesen Künsten nehmen wir die Lehre nicht nur als selbstverständlich, sondern als notwendig hin. Nur beim Schriftsteller, beim Dichter machen wir eine Ausnahme.
Galt der Schriftsteller lange Zeit als Originalgenie, räumte schon das 1933 in Moskau gegründete Maxim-Gorki-Institut mit den vermeintlich bürgerlichen Vorstellungen von Genialität, Individualität und Elitarismus auf, um, gemäß dem Stalin-Wort von den Schriftstellern, als den
Ingenieuren der menschlichen Seele
aufs Handwerkliche des Schreibprozesses zu fokussieren. Beinahe 40 Jahre lang, von 1955 bis 1993, war das Leipziger Institut für Literatur, ab 1959 benannt nach seinem früheren Kritiker Johannes R. Becher, die einzige Kunsthochschule im deutschsprachigen Raum, an der man literarisches Schreiben lernen konnte.
Die Absolventen, die mussten zweierlei Abschlussarbeiten einreichen, einerseits literarische Arbeiten und eine theoretische Arbeit, also ja, eine germanistische Arbeit eigentlich, oder eine poetische Konfession, in der sie ihren Entwicklungsgang und ihr Studium reflektiert haben. Also man kann herauslesen, wie sie um ein poetologisches Selbstverständnis ringen, wie sie mit Kritik und Vergleichsdruck umgehen, wie sie versuchen, sich von literarischen Vorbildern abzugrenzen und eigene literarische Stimmen zu finden, wie sie mit Krisen, Schreibkrisen, Sprachlosigkeit umgehen, mit Erfolgsdruck, dass sie sich fragen, wie viel autobiografische Inhalte will ich preisgeben und einfließen lassen in mein Schreiben. Dann, ja, wie gehe ich mit literarischer Formenvielfalt um? Wie frei darf ich meine Formen gestalten? Und schließlich, wo soll das Ganze mal hinführen und welchen Weg strebe ich an? Und das sind alles Fragen, die haben wir uns genauso gestellt.
Manchmal, wenn seine Tätigkeit am Deutschen Literaturinstitut Leipzig zur Sprache kommt, wird Josef Haslinger mit ironischem Unterton gefragt, wo haben denn eigentlich Sie schreiben gelernt?
Meine Schreibschule, sage ich immer, war die Literaturzeitschrift Wespennest. Ich war dort 15 Jahre lang Mitherausgeber, habe dort meine ersten Texte veröffentlicht und diese Texte, bevor sie veröffentlicht wurden, mit den damaligen Redakteuren zu nennen sind, auf allem Gustav Ernst und Franz Schuh, mit diesen Redakteuren die Texte besprochen, die mich auf vieles aufmerksam machten, mir halfen, die Texte zu redigieren, bevor sie veröffentlicht wurden. Und dass diese Schreibschulen heutzutage immer stärker an Bedeutung gewinnen, hat natürlich auch mit einer Änderung der literarischen Kultur, mit einer Änderung der Öffentlichkeit zu tun. Und diese Umstrukturierung der Öffentlichkeit hat zur Folge, dass diese Form von Schreibschulen, nämlich dass es Gruppen gibt, Zirkel gibt, literarische Zirkel, in denen die Texte und die Programme diskutiert werden, so gut wie weggefallen sind.
Der Strukturwandel der literarischen Öffentlichkeit hat ein Vakuum hinterlassen, das gefüllt werden will. Literatur ist nicht mehr nur Gegenstand der akademischen Lehre, nachdem sie veröffentlicht ist, auch ihre Produktion wird nun unterrichtet.
Hildesheim war für mich immer so ein, also Sehnsuchtsort wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon ein Ort, an dem ich dachte, dass das möglich wäre, was ich selber als Schreibender auch immer sehr gerne gemacht habe. Also mit Leuten, die auch schreiben, die die gleichen ästhetischen Fragen haben, die gleichen theoretischen Fragen haben, mich wirklich mit Texten zu beschäftigen. Das ist in der Form ja auch in der Germanistik so nicht möglich.
Seit 2018 leitet Annette Pehnt als Professorin für kreatives Schreiben und Kulturjournalismus das Hildesheimer Literaturinstitut. Am heimischen Bildschirm hat Pehnt gerade die Aufnahmeprüfungen fürs nächste Semester hinter sich gebracht. Die Frau, die über irische Literatur promoviert und für ihren Roman »Alles, was Sie sehen, ist neu« den Rheingau-Literaturpreis erhalten hat, hält Interdisziplinarität für ein Hildesheimer Schlüsselwort.
Also Hildesheim hat schon als Alleinstellungsmerkmal, denke ich, diese Verzahnung von Theorie und Praxis über die Grenzen der Fächer hinweg. Also wir sind in Hildesheim ein Institut, das mit den kulturwissenschaftlichen Fächern vernetzt ist. Über ästhetische Praxis wollen wir die Gegenwart erforschen.
Die Bezeichnung Schreibschule findet Pehnt auf angenehme Weise unzutreffend.
Wir sind eben keine Kunsthochschule, also im Grunde eigentlich auch keine Schreibschule. Wir beackern das literarische Feld aus verschiedenen Perspektiven, aber es ist keine rein künstlerische Lehre. Dadurch unterscheiden wir uns auch wieder, glaube ich, von Wien und Leipzig zum Beispiel. Die Fragen, mit denen ich mich auseinandersetze, trage ich auch ans Institut. Und das sind, glaube ich, Fragen, die schon sozusagen mit dem gegenwärtigen Diskursen auch zu tun haben. Also zum Beispiel, was bedeutet es, Autorin zu sein heutzutage? Was ist überhaupt Autorschaft? Auch ganz grundsätzliche ästhetische Fragen. Was tun wir denn, wenn wir schreiben?
Isabel Lehn hält Institutsprosa für ein Durchgangsstadium. Für etwas, das notwendig ist und überwunden wird.
Ich glaube, es liegt auch einfach am Alter vieler junger Autoren, die sich erstmal extrem, wenn sie hier sind, mit dem Handwerkszeug beschäftigen und auch erstmal den Mut entwickeln müssen, sich eigenen Themen zu widmen und da sich angreifbar, verletzlich zu machen. Am Anfang ist vielleicht auch wirklich noch so ein bisschen Angst dabei, Fehler zu machen. Und ich glaube, die Bereitschaft, Fehler zu machen, sich angreifbar zu machen, ein Risiko einzugehen, ist beim Schreiben ganz wichtig.
Ferdinand Schmatz und Gerhild Steinbuch, der scheidende Leiter des Instituts für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien, und seine Nachfolgerin sitzen im Gastgarten des Café Weidinger in Otterkring. Für Schmatz wie für die junge Dramatikerin Steinbuch ist die Arbeit mit Sprache keine, die am Schreibtisch beginnt und endet. Sprache ist mehr als Text.
Naja, ich glaube schon, dass es ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den anderen Instituten im deutschsprachigen Raum, Leipzig, Hildesheim, gibt. Und das ist irgendwie auch schon im Titel verankert, weil wir neben der Sprache auch den Begriff der Kunst haben. Kurz zusammengefasst sieht man schon hier, dass auch andere Medien der Darstellungsweise oder der Transformation des gedachten, geschriebenen im engeren Rahmen vorhanden sind, wo es eben dann auch in die Kunst als Darstellungsmittel hineingehen kann.
Ich bin auch eine große Freundin dessen, was jetzt ja auch schon da war, in größeren Arbeitszusammenhängen zu denken, AutorInnen-Kollektiven zu denken.
Literaturinstitute sind Labore künstlerischer Praxis. Das Schreiben selbst ein einsamer Prozess. In diesem Spannungsverhältnis sind die Institute zu einem festen Bestandteil des Literaturbetriebs geworden und es darf vermutet werden, dass ihr Einfluss weiter wächst. Die Bewerberzahlen halten sich auf hohem Niveau. Neue Gründungen wie in Köln zeigen die hochschulpolitische Bedeutung eines prestigeversprechenden Trends. Die Gründer hoffen auf die Akkumulation von kulturellem Kapital.
Erfolgsmodell Literaturinstitut von Nils Kahlefen.
SWR 2 Leben.
Hartwig Bär ist mein ehemaliger Lehrer. Und aus meinem Lehrer Bär ist nach der Schulzeit mein Freund Hartwig geworden. Wir hatten uns über die Literatur angenähert, über unsere gemeinsame Verehrung von Hermann Lenz und Peter Handke und anderen Autoren. Wir sehen uns regelmäßig, reden längst nicht mehr nur über Bücher, sondern auch über Gott und die Welt, über Fußball und Politik. Und es gibt noch etwas, das uns verbindet, die Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus. Hartwig Bär hat mehrere Bücher darüber veröffentlicht, eines über das Pogrom im hohenloheschen Krieglingen, bei dem am 25. März 1933 zwei Juden zu Tode geprügelt wurden, die ersten Mordopfer nach Hitlers Machtergreifung. Nun ist ein neuer Band von ihm erschienen. Man darf ihn als eine Art Bilanz begreifen, ein Lebenswerk, in das eine 40 Jahre währende Forschung eingeflossen ist. zur Geschichte des Nationalsozialismus im Altkreis Mergentheim. Altkreis Mergentheim, die Bezeichnung gibt es heute nicht mehr. Es handelt sich um jene Gegend in Tauberfranken, die immer ein bisschen hinterwäldlerisch wirkt.
Morgen, Hartwig.
Guten Morgen.
Ich habe ja das Glück gehabt, dich auch als Lehrer zumindest ein Jahr lang erleben zu dürfen. Und was damals schon in diesem einen Jahr klar wurde, ist, dass du im Gegensatz zu vielen anderen Lehrern, die ich hatte, gerade Geschichtslehrern, den Unterricht ganz anders auffasst, gestaltest.
Ich habe schon als Schüler viel Nachhilfeunterricht gegeben. Ob erfolgreich, das lassen wir mal. Bei einem war es nicht sehr erfolgreich, aber gut. Aber als Referendar habe ich ein sehr enges Verhältnis zu den Schülern gewonnen, die ich zu unterrichten hatte. Das mag bei Referendaren eine Taktik sein, um bei den Prüfungen gut dazustehen und Unterstützung durch die Schüler zu haben. Aber ich habe mich da auch mal mit der Schulleitung deswegen angelegt, weil einer gestraft wurde. Er durfte nicht in der Schülermannschaft gegen Lehrermannschaft mitspielen, weil er irgendwas gemacht hatte. Fand ich nicht angemessen, habe ich gesagt, dann spiele ich auch nicht mit. Das heißt, irgendwo hatte ich eine ordentliche Beziehung zu den Schülern, glaube ich jedenfalls. Und manche Schüler würden das auch heute noch sagen.
Einige würden das heute noch sagen. Man kann sich umhören. Zum Beispiel bei Michaela Habermann-Ferns, die in den 70ern von Hartwig Behr unterrichtet wurde.
Er war locker, meistens gut gelaunt, hat viel gelacht, war fair im Umgang, aber auf der Nase herumtanzen ließ er sich nicht. Er hat immer seine Sicht der Dinge vertreten, aber er ließ auch andere und anderes gelten, aber nur mit guten Argumenten. Ihm reichte es nicht, dass die Schülerinnen und Schüler Zahlen, Daten und Fakten kennen. Er wollte, dass sie den Dingen auf den Grund gehen, etwas verstehen und etwas einordnen können.
Wer Probleme hatte, konnte zu ihm kommen. Und dann gab es noch etwas, was ihn für seine Schülerinnen und Schüler unwiderstehlich machte.
Der Hartwig hat mit seiner Film AG andere an seiner Leidenschaft für gute Filme teilhaben lassen und hat in einem Mergentheimer Kino Filme gezeigt, die man sonst dort hätte nicht sehen können. Mit einer inhaltlichen Einführung vor und einer Diskussion im Kino nach dem Film und dann bei einem Glas Bier oder Wein hat sich eine weitere Diskussion in einer nahen Kneipe angeschlossen.
Und dann hast du irgendwann noch angefangen, dich mit der Geschichte der Regionen, die es dich verschlagen hat, zu beschäftigen, vor allem mit den Jahren zwischen 33 und 45.
Hartwig Behr, Jahrgang 1943, hat in Tübingen studiert, war als links verschrien, sprach den hiesigen Dialekt nicht und wollte etwas herausfinden. Er wurde beargwöhnt, manchmal angegriffen, zuweilen beschimpft. Das hat ihn freilich nur angestachelt, noch genauer Bescheid wissen zu wollen. Und nicht wenige hatten ein Interesse daran, dass man nicht so genau Bescheid wusste. Manche nennen jemanden wie Hartwig Behr etwas abschätzig Lokalhistoriker. Diese Überheblichkeit konnte ich nie verstehen. Das Begrenzte kann eine Chance sein, noch das scheinbar Unbedeutendste in den Blick zu nehmen und festzustellen, dass es immer für mehr steht als nur für sich. Das war augenöffnend.
Ich habe halt Dinge genommen, die mir für jedermann, hoffe ich, deutlich das machen, was gewesen ist. Möglichst nahe an Einzelmenschen.
Die erstaunlichen Funde, von denen er mir in den letzten Jahren immer wieder bei unseren Treffen erzählt hat, hier sind sie zusammengetragen. Das Buch bleibt ein Vermächtnis. Keiner wird jetzt mehr sagen können, hier sei es anders gewesen, nicht so schlimm. Hier hätten die Nazis nicht gewütet. Für Hartwig Behr galt von jeher der von Joachim Gauck formulierte Leitsatz: Es gibt keine deutsche Identität, ohne Auschwitz. Allzu viele Lehrer wie Hartwig Bär dürfte es nicht gegeben haben. Wenige zumindest, die ihren Unterricht derart lebensnah gestaltet haben, dass ihre Schüler so ins Nachdenken kamen wie ich. Zur Erkenntnis gehört nämlich auch, das eigene familiäre Umfeld in seiner ganzen Zwiespältigkeit wahrzunehmen. In unserer Familie wurde immer wieder eine kleine Heldengeschichte erzählt. Mein Urgroßvater, der wohl ein recht eigensinniger Mensch gewesen sein muss, habe sich allein gegen die Brandschatzer gestellt, die bei den Novemberpogrom 1938 die Bad Mergentheimer Synagoge niederbrennen wollten. Eine mutige Tat. Aber ob sie wirklich aus Mitleid oder gar aus Ekel vor den Nazi-Gräueln geschah, oder vielleicht lediglich aus Sorge, dass der eigene, direkt an das Gotteshaus grenzende Hof von den Flammen erfasst werden könnte? Heldensagen sind mit Vorsicht zu genießen. Sie sind ja nicht selten dazu da, das Gewissen im Nachhinein zu beruhigen. Immerhin, die Synagoge blieb intakt. Letztlich habe ich von meinem Lehrer gelernt, alles Handeln auf seine Menschlichkeit zu überprüfen und kritisch hinter Fassaden und unter die Oberfläche zu blicken.
Es ist die Hoffnung, mit den Sachen, die ich geschrieben habe und die da jetzt in dem Buch niedergelegt sind, dass das gelesen wird und weitergetragen wird.
Seine Studie bezieht sich auf die Vergangenheit und meint die Gegenwart. Was er zusammengetragen hat, ist nicht, wie man so schön sagt, verarbeitet. Solange Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft gären, hört die Arbeit nicht auf. Zeitzeugen gibt es kaum noch. Und auch die Kinder von Tätern und Opfern der NS-Zeit sind inzwischen in einem Alter, in dem sie den Staffelstab des Erinnerns an die nächste Generation weitergeben müssen.
Mein Lehrer Hartwig Bär und die deutsche Geschichte von Ulrich Rübenauer.
Es ist 7.30 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu.
Mit Fabian, guten Morgen.
Man weiß halt nicht, was man dann so sagen soll.
Bei mir ist es so, dann renne ich einfach nur weg und verstecke mich.
Man fühlt sich halt nicht sehr wohl.
Manchmal schwitze ich dann auch. Ich glaube, ich werde eher rot. Man will es irgendwie wieder gut machen.
Warum sind uns Dinge eigentlich peinlich? Wir starten direkt mit einer von euren peinlichen Situationen.
Es war so letztes Jahr im Herbst. Wir hatten in der Klasse so eine kleine Feier vorbereitet mit allen vierten Klassen. Wir haben Lieder und ein paar Tänze eingeübt und ich sollte ganz zum Schluss ein Gedicht aufsagen. Eigentlich konnte ich es 100%, denn ich hatte unheimlich viel geübt. Dann war ich dran. Alle waren in der Aula, ungefähr 60 Kinder und noch dazu die Eltern. Der Direktor war auch da.
Wer reitet so spät durch Wind und Nacht? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl im Arm. Er hält ihn. Er fasst ihn.
Mein Mund wurde trocken. Ich bekam keinen Ton mehr raus. Ich hatte es doch 100 Mal geübt und jetzt fiel's mir nicht mehr ein. Es wurde ganz still in der Aula. Einige Erwachsene husteten. Und dann fing da so ein blöder Typ aus der Nachbarklasse an, leise zu lachen. Mein Gesicht wurde ganz heiß. Und ich bemerkte, dass ich feuerrot war.
Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpott.
Warum sind uns manche Dinge peinlich?
Gerda, wann war dir denn das letzte Mal was peinlich?
Ich habe bei der falschen Person beim Telefon angerufen. Ich habe sofort losgeredet und dann war die falsche Person dran. Ich habe die falsche Nummer gewählt.
Also jemand komplett Fremdes?
Ja.
Und was hast du dem so erzählt?
Ich glaube, ich wollte mit meinem Papa telefonieren und ja, das war sehr peinlich.
Nackt sein, das ist uns auch oft peinlich. Und das haben ganz viele unserer Kakadu-Kinder schon erlebt.
Also wir hatten mal das Thema Sexualkunde und da sollte jeder also ein Babyfoto mitbringen. Und dann hat man halt bei manchen den Penis oder die Scheide gesehen. Das war dann für denjenigen peinlich.
Oder wo wir früher mit unserer Klasse immer schwimmen waren, da kam einer aus unserer Klasse, also ein Mädchen, die kam immer in unsere Umkleidekabine und hat dann reingeguckt.
Ich war mal an der Nordsee. Und da haben wir so ein kleines Mädchen gesehen, also da ist immer so eine Strandtoilette. Und das hatte dann die Tür nicht richtig zugekriegt und dann ist da so eine Mutter mit ihrem Kind reingekommen und die haben die Tür aufgemacht, also und da stand halt das nackte Kind.
Ja, oder im Schwimmbad, danach muss man duschen und die Kinder gehen mit der Mutter, zum Beispiel ein Junge mit seiner Mutter duschen und da kann er ja nicht alleine in der Jungendusche duschen und dann muss er mit seiner Mutter in die Frauendusche mit.
Eine aus der Nachbarschule, die hat fast jeden Morgen vor der Schule mit einem geknutscht, mit ihrem Freund oder so. Und dann haben halt hier die Grundschüler haben darüber gelacht und sind zu denen gelaufen und haben gesagt, schau mal da, die knutschen sich oder sind verknallt. Und das fand ich halt auch blöd, weil ohne Liebe gibt's sonst nicht.
Nach einem Missgeschick, das einem passiert ist, muss man den Mut aufbringen, es nochmals zu versuchen. So sagt Susanne Schlüter-Müller.
Das Überwinden der Scham ist unglaublich wichtig. Die Scham ist so wahnsinnig wichtig zur Entwicklung eines Gewissens. Man denkt ja immer, ja, schlechtes Gewissen, das ist doch eigentlich was Schreckliches und das sollen doch Kinder gar nicht haben. Aber Menschen ohne schlechtes Gewissen, die sind kleine Monster. Wenn wir kein schlechtes Gewissen haben, dann machen wir ganz schreckliche Sachen, ohne zu spüren, wie es den anderen geht.
Ich glaube, jeder muss sich mal irgendwann schämen, also sonst ist man ja irgendwie ein Supermensch, der nie einen Fehler macht.
Da müsste einer ja ganz perfekt sein, wenn er sich noch nie geschämt hat.
Also ich finde, das gehört einfach dazu, dass man sich auch mal schämt, wenn man was falsch macht.
Für was man sich schämt, ist in verschiedenen Gesellschaften komplett unterschiedlich. Dass die Scham angeboren ist, das ist eigentlich bewiesen heute, das weiß man, weil das weltweit so ist, nur man schämt sich für unterschiedliche Dinge.
Bei Muslimen zum Beispiel gelten andere Regeln und deshalb schämt man sich auch für andere Dinge. Einem muslimischen Mädchen ist es total peinlich, wenn ein Mann ihr die Hand gibt. Männer geben Mädchen und Frauen nicht die Hand. Und die Muslime haben eine total andere Einstellung zum Körper.
Da würde sich ein Mädchen ja zu Tode schämen, wenn es irgendwie mit einem Bikini irgendwie durch den Hof rennen würde oder so, was ja bei uns ganz normal ist. Oder auch mal nackt im Garten rumrennen oder so, das würde es da ja gar nicht geben.
Auch müsste man sich schämen, wenn man einen Hund streichelt. In Deutschland ist dieses Tier ein guter Freund des Menschen. In der Türkei gilt der Hund als widerwärtiges Wesen. Im fernen Asien gelten ebenfalls andere Regeln.
Man darf in Thailand den Kindern nicht über den Kopf streichen. Die Seele sitzt da oben, da darf man nicht drüber streichen. Ja? In Japan ist es zum Beispiel unmöglich, wenn man sich die Nase schneuzt. Sondern man zieht es hoch. Also genau das, was bei uns so ist, dass man sagen würde, schäm dich, das macht man nicht, ja, ist in Japan das, was sich gehört. Und das Nase schnäuben ist das, wofür man sich schämen muss.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 485. Unsere Tonaufnahmen gab es die ersten 20 Jahre auf Kassetten und erst seit 17 Jahren sind sie im Internet zu hören. Wer sich etwas mal genauer anhören möchte, sollte sich die Tonaufnahmen aber immer noch auf eine Tonbandkassette überspielen, weil es da einfacher ist, sich eine Stelle immer wieder anzuhören. Deshalb gibt es die Texte und Erläuterungen immer noch zu Seite A und zu Seite B, obwohl man sich die Tonaufnahmen im Internet anhören kann. Im Juni wurde am Anfang von Seite B darüber berichtet, wie Firmen versuchen, die Schüler in der Schule zu beeinflussen. Und diesmal geht es am Anfang von Seite B auch wieder um den Einfluss der Firmen. Aber da geht es nicht um den einzelner Firmen, sondern um den ihrer Verbände und den anderer Organisationen. Das ist nichts Neues. Schon 1640 kamen Bittsteller in die Lobby des englischen Parlaments, also dessen Vorraum, um den Abgeordneten ihre Anliegen vorzutragen. Aber jetzt kommen nicht mehr einzelne Bürger, sondern Mitarbeiter von großen Organisationen. Und sie kommen nicht nur in den Vorraum, sondern auch ins Parlament und in die öffentlichen Ausschusssitzungen, sowohl in Berlin als auch in Brüssel. Man bezeichnet sie als Lobbyisten. Um Erfolg zu haben, müssen die Vertreter der Wirtschaft so tun, als ginge es nicht um die Interessen ihrer Organisation und deren Mitglieder, sondern um das Gemeinwohl und die volkswirtschaftlichen Interessen aller Bürger. Wenn das jemand von einem Umweltverband ist, sagt er gleich, worum es ihm geht, denn die Umwelt ist für alle da. Aber ein Vertreter eines Industrieverbands muss erstmal eine gute Beziehung zu einem Abgeordneten herzustellen versuchen. Ehe er ein Parlamentsmitglied anspricht, hat er sich genau informiert, was für ein Mensch das ist. Und um Vertrauen aufzubauen, spricht er mit ihm zum Beispiel erstmal über Fußball. Herr Herbst sitzt für die CDU im Europaparlament und da arbeitet er an einem Gesetzentwurf für den Dorschfang in der östlichen Ostsee. Dabei geht es darum, dass nicht zu viel Dorsche gefangen werden sollen. Wenn es da niedrigere Fangquoten gibt, ärgert das die Unternehmen, die die Dorsche fangen und verkaufen. Und die tun viel, um die Abgeordneten in Brüssel zu beeinflussen, aber Herrn Herbst ist aufgefallen, dass auch die Organisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, finanziell durchaus gut ausgestattet sind, vielleicht sogar besser als die Vertreter der Unternehmen und ihrer Verbände. Ehe die Sendung angesagt wird, hört man schon Herrn Göppel etwas sagen. Er ist vom Jahrgang 1950 und hat lange für die CSU im Bundestag gesessen. Wenn er bei einer Fraktionssitzung von mehr als 300 Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion etwas gesagt hat, hatten die anderen das Gefühl, dass er das vertritt, was er selber für richtig hält und glaubt, was er sagt. Aber bei manchen seiner Kollegen hatte er manchmal das Gefühl, dass das nicht ihre Argumente waren, die sie vorgetragen haben. Das waren Argumente, die er schon von Gesprächen mit Verbandsvertretern herkannte. Herr Bülow ist Bundestagsabgeordneter der SPD, ist aber aus der SPD-Fraktion ausgetreten und engagiert sich nun als Einzelner gegen den Einfluss der Lobbyisten. Die sitzen nicht nur in den Cafés in der Nähe und vor den Räumen, in denen Ausschüsse tagen, und bei öffentlichen Sitzungen in den Räumen hinten in einer Ecke und schreiben sich auf, was welche Abgeordnete im Ausschuss sagen, sondern 120 Lobbyisten haben sogar Hausausweise für eins der Häuser, in denen die Abgeordneten ihre Büros haben. Er meint, als Abgeordneter hat man jede Woche 20 bis 30 Lobbykontakte. In Brüssel gibt es ein Register, in dem Lobbyisten ihre Tätigkeiten und Abgeordnete ihre Kontakte mit Lobbyisten angeben müssen. So etwas gibt es in Berlin noch nicht. Die Bundesregierung hat nur 2006 mal angegeben, dass in den Bundesministerien 100 Vertreter von Verbänden und Unternehmen an der Formulierung von Gesetzen mitgewirkt haben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 485. Danke.